Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem Podcast Die Leichtigkeit der Kunst. Vielleicht nicht ganz so zufällig bin ich in Düsseldorf und treffe hier auf Volker Marschall. Und ich freue mich so sehr, dass auch er mit seinen Worten meinen Herzensverein Desideria Care sowie das aktuelle Projekt, den Fotowettbewerb Demenz neu sehen, unterstützt. Lieber Volker, schön, dass du da bist.
Hallo, es grüßt euch Volker Marschall. Ich leite die Galerie Noir Blanche in Düsseldorf. Noir Blanche steht für die klassische Fotografie und wir zeigen in der Galerie berühmte Fotografen wie F.C. Gundlach, Walter Scheels, Peter Lindberg oder seinen Lehrherrn und Mentor Hans Lux. Da ich selber aus der Fotografie komme, möchte ich euch diesen Fotowettbewerb Demenz neu sehen ganz besonders ans Herz legen. Ihr helft mit eurem Beitrag auf ein Thema aufmerksam zu machen, was sonst viel zu oft in den Hintergrund gedrängt wird. Danke.
Lieber Volker, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Worte und deine Zeit. Ihr Lieben, der Einsendeschluss des Fotowettbewerbs Demenz neu sehen ist am 15. Juni 2022. Falls ihr mehr über den Verein Desideria Care und die Arbeit für Angehörige von Menschen mit Demenz erfahren möchtet, schaut euch gerne die Website www.desideriacare.de an. Und nun wünsche ich euch viel Freude beim Hören der Folge Der Zauberberg. Aufgenommen nicht hier im Rheinland, sondern in Hamburg. Und reisen werden wir nach Österreich. Aber hört selbst. Der Zauberberg. Sicherlich ist dem ein oder anderen Hörenden der Roman Der Zauberberg von Thomas Mann noch ein Begriff. In diesem Roman trifft der junge, angehende Ingenieur Hans Castorp in einem Sanatorium im Schweizer Hochgebirge auf faszinierende Persönlichkeiten aus Politik, Philosophie und Kunst. Sogar eine Claudia ist dabei. Es geht um Liebe, Abgeschiedenheit, Verfall, Lust und Entwicklungsprozesse. Wenn ich jetzt ein wenig töricht wäre und einfach den tragischen Teil ausblende, dafür die Attribute Zauber, Berg, Liebe, irgendwie auch Verfall, Lust und Entwicklung ins Jetzt übertrage, dann fällt mir prompt Bad Gastein ein. Gut, Bad Gastein ist in Österreich und nicht in der Schweiz und ich denke auch eher an Sommer und Inspiration statt an Schnee und Krankheit. Und ich denke vor allem an Berge und an Entwicklung, an Förderung von jungen Menschen, von jungen Künstlern und Künstlerinnen. Ich denke an sommerfrische Kunst in Bad Gastein. Angetrieben durch unbändige Lust auf Kunst und mit Liebe ins Leben gerufen durch Andrea von Götz und Schwanenvlies. Und ich freue mich so sehr, dass wir uns im winterkalten Hamburg nun dem sommerlichen Zauber von Bad Gastein widmen. Und du, liebe Andrea, mir mehr zu dir, deinem Weg und dem magischen Ort in den Bergen erzählst. Herzlich willkommen, liebe Andrea. Verrate mir bitte ganz viel über den Sommerhotspot der Kunstszene, wo Jung und Alt, Entdecker und Talente aufeinandertreffen. Aber erst zu dir.
Ja, hallo und guten Tag. Danke, dass wir hier gemeinsam über die Kunst in den Bergen, aber auch über die Kunst in den Städten sprechen dürfen oder aber auch über die Kunst in meinem Herzen. Ja, Bad Gastein ist tatsächlich ein sehr magischer Ort und dort hat nicht alles angefangen, aber sehr vieles, was mit mir und meinem Schaffen im Kunstbetrieb zu tun hat. Auf den Bergen wohnt die Freiheit, ein vielgesagter Satz von uns oft geschrieben, ich glaube auch aus dem Zauberberg entnommen. Danke ich dir für diese wahnsinnig schöne Einleitung.
Ach, da bin ich aber froh.
Ja, es hat natürlich sowas. Also mittlerweile nach über 11 Jahren sommerfrische Kunst haben wir es natürlich medial geschafft, Aufmerksamkeit zu generieren. Und ich glaube, der Ort steht für zeitgenössische Kunst. In den letzten 10, 11 Jahren waren über 60 internationale junge Künstler und Künstlerinnen vor Ort, haben dort gelebt, gearbeitet, ihre Ausstellungen vorbereitet. Und wir haben uns von einem Artist-in-Residence-Projekt, mit dem wir gestartet sind, im alten Kraftwerk am Wasserfall, entwickelt zu einem wirklich großen Kunstfestival. Und 2022 wird es dann endlich so sein, dass wir auch unsere erste kleine, feine Kunstmesse machen können. Denn schon vor der Pandemie war es mir ein großes Anliegen, dass Kunstmesse nicht immer nur mit Durchrennen von Gängen und der schnellen Aufnahme oder dem Visuellen von Kunst zu tun hat, sondern dass auch Zeit und Zeit haben mit den Arbeiten, mit den Künstlerinnen und Künstlern und den Galeristen ein großer und wichtiger Bestandteil des Ganzen ist. Und sozusagen wollten wir eine Invitational Fair schaffen, wo man alles miteinander kombinieren kann, wo Sammlerinnen und Sammler und Kunstinteressierte kommen und vor Ort sich natürlich Kunst anschauen können, aber dann auch auf den Berg gehen können, mit dem Künstler vielleicht auch einfach am Badesee sind und ihn von einer ganz anderen Seite kennenlernen. Und wir wollen Grenzen und Hemmschwellen abbauen.
Sag mal, wie hast du denn deine Grenze und deine Hemmschwelle abgebaut? Warst du schon immer Kunstliebende?
Tatsächlich habe ich dann natürlich heute Morgen noch mal schnell drüber nachgedacht, weil ich dachte, diese Frage kommt.
Ganz genau.
Ich bin tatsächlich nicht in einem Großkunst- und kulturaffinen Haushalt sozialisiert worden. Allerdings habe ich mir zu meinem 18. Geburtstag von meinem Vater ein 6er-Set Dali-Teller gewünscht. Also es gab mal irgend so eine Beilage in, weiß ich nicht, FAZ oder einer der diversen Zeitungen und da wurden 6 Dali-Teller angeboten für 1000 D-Mark, glaube ich, was echt schon viel Geld war für so 6 blöde Teller, würde mein Vater jetzt sagen, die man auch gerade nicht mehr auffindet. Ich aber recherchiert habe, sie sind jetzt aber auch keine Millionen wert, deswegen ist es vielleicht nicht ganz so schlimm. Und ich habe sie tatsächlich bekommen, es kam eine blaue Box an. Hinten war die Editionsnummer drauf und es war signiert, aber als Druck signiert sozusagen. Und die standen dann in meinem Zimmer. Habe sie, glaube ich, auch nicht mit zum Studium genommen und es wäre doch schön, wenn sie nochmal auftauchen würden, irgendwann. Ich hatte bis zum Abi Kunst und hatte tatsächlich eine Kunstlehrerin, die damals bei Beuys studiert hat. Und so hat man schon ein bisschen die Idee gehabt, was Künstlerinnen und Künstler so tun. Dann hatte ich eine Freundin, deren Bruder Bühnenbild studiert hat, damals in Köln und dann nach München gegangen ist. Da war ich vielleicht 16 oder 17 und der hat uns mit ins Atelier von einem Künstler genommen. Viel mehr beeindruckt hat mich, glaube ich, die Lebensform, wo bis dahin ich nur dachte, irgendwie man studiert Jura, BWL, macht eine Banklehre oder irgend sowas, fand ich natürlich extrem spannend und wusste, dass irgend sowas Freies, was für mich werden würde in meinem Leben.
Beuys, Köln, wir sind in Hamburg. So richtig norddeutsch hörst du dich nicht an. Wo kommst du her?
Nee, ich komme eigentlich in der Nähe von Trier, ist ein kleiner Weinort an der Mosel. Und meine Eltern haben sich aber getrennt, als ich 16 war und meine Mutter ist nach Köln gezogen. Und so hatte ich so eine große Affinität zu dieser sehr freien und schönen Stadt im Rheinland, die ja auch für Kunst steht. Also die Art Cologne ist nach wie vor eines der relevantesten Kunstmessen, die wir europaweit haben, würde ich sagen. Mit durch Beuys ins Leben gerufen, damals Kunstmarkt. Und ich bin extrem gern da, weil ich immer wieder merke, dass der Kölner sich gerne mit Kunst umgibt und dass auch so Sammlerinnen und Sammler aus Köln nochmal ganz anders oft ticken als Sammler aus anderen Städten und das Herz und die Emotionen eine sehr große Rolle spielt in dieser Stadt.
Ach, das ist ja hier Wasser auf meinem Mühlen.
Nein, tatsächlich. Ich glaube, es ist so groß geworden, damit Berlin hat natürlich der Stadt so ein bisschen dann den Rang abgelaufen. Viele Kölner Galerien haben versucht, in Berlin Fuß zu fassen. Manchen ist es gelungen, manchen sind zurückgegangen. Und ich bin einfach großer Fan dieser Stadt. Sie ist nicht schön, aber sie ist großartig.
Wann bist du dann nach Hamburg gekommen oder gab es noch Zwischenschritte?
Ja, es gab Zwischenschritte. Ich habe in Münster studiert und habe tatsächlich eine Banklehre gemacht in München vorher und bin dann in der Werbung gelandet in Frankfurt, habe für Philip Morris gearbeitet. Heute hätten die ein oder anderen ein schlechtes Gewissen, dass sie Zigaretten vermarktet haben, aber tatsächlich habe ich für ein Kreativprojekt gearbeitet, das hieß Marlboro Project und wir haben in den USA Filme gedreht mit Detlef Buck, der damals ein ziemlich bekannter Regisseur war und das war schon für so Mitte 20 irgendwie recht spektakulär und habe immer schon die Kreation geliebt. Also ich war in der Kundenberatung, in der Strategie und in der Marktforschung und war aber immer gern oben in der Kreation und mochte diese manchmal sehr krummeligen und nicht zugänglichen Leute extrem gern und fand es toll, was die so geschaffen haben.
Weißt du was, da haben wir eine Parallele. Ich habe nämlich auch ganz lange in einer Düsseldorfer Werbeagentur gearbeitet, auch als Kundenberaterin oder wie ist denn das?
Account Manager, ja. Genau. Hört sich immer nach viel Geld an, das war aber auch damals nicht so.
Ich glaube, ich war auch nur Account Executive und irgendwie.
Okay.
Ich weiß gar nicht mehr so genau. Und ich habe das auch geliebt, auch spät abends immer noch zwischen der Kreation und der
total.
Produktion hin und her zu rennen. Und dann kam ja auch die Zeit mit den Handys und dann fand ich das total toll, wenn man um 11 noch eine Nachricht bekommen hat. Die Freigabe wurde erteilt.
Ja, tatsächlich hat sich das natürlich durch die Entwicklung, die Digitalität so verschoben. Also wir sind irgendwie einmal die Woche nach München gefahren, um Freigaben für den Druck zu bekommen, ja, Farbabstimmungen zu machen und so. Das ist schon, wenn man das heute jemand erzählt, unglaublich. Aber was so schön ist, ich bin natürlich jetzt irgendwie über 15 Jahre nur noch im zeitgenössischen Kunstbereich aktiv und dann holen sie dich wieder solche Idole ein. Also die Remy von Matt war früher von uns, Jung von Matt war für uns eine grandiose Agentur, die vor Kreativität gesprüht hat. Und er ist ja jetzt auch mit einem Fuß im Kunstkontext. Und Mireille und Mireille, also Mike Mireille, hat ja schon diverse Ausstellungen gehabt. Und ich glaube, dass sich die Grenzen, die sehr streng gezogen waren, noch bis vor 10 Jahren oder so, ein wenig aufweichen und dass auch Leute, die als Quereinsteiger, also schon als Kreative, aber aus einer anderen Branche tatsächlich auch Fuß fassen können in dieser doch eher strengeren Kunstwelt.
Du hast ja recht viel mit jungen Künstlern zu tun oder Menschen, die jung und neu zur Kunst kommen, vielleicht nicht unbedingt altersabhängig. Du sagst, die Grenzen, die öffnen sich immer mehr. Wie empfindest du das, dass Kunst immer zugänglicher wird, sowohl für den Schaffenden als auch für den Förderer?
Also ich finde, das hat irgendwie zwei Seiten. Also mein Anliegen war ja immer schon, also Hemmschwellen zu überwinden und Grenzen zu öffnen. Gerade in Bad Gastein haben wir einfach irgendwie dieses Jahr 10 öffentliche Ausstellungen. Da kann jeder rein, jeder Spaziergänger rein irgendwie. Da muss man auch kein großes Interesse für Kunst haben, sondern man muss einfach sich darauf einlassen vielleicht und schon das spannend finden und sich damit auseinandersetzen. Aber also es wird ja immer wieder von der Demokratisierung von Kunst gesprochen, aber für mich ist es oft auch so eine Verwertung. Also oft, finde ich, hat es viel mehr mit viel Geld machen zu tun, als wirklich zu demokratisieren, weil demokratisieren von Kunst heißt, kunstvermittlerische Arbeit zu leisten. Sprich, du hast eine Galerie, öffnest die für jeden, jeder kann reinkommen. Du hast nicht nur Interesse, dass der da reinkommt, auch was kauft, sondern du möchtest wirklich den Menschen Dinge über die aktuelle Ausstellung erklären und über den Künstler. Und das finde ich ein richtiger Ansatz, aber dieses, dass alle jetzt immer alles haben können. Es gibt zum Beispiel ja dieses Thema mit so offenen Editionen. Also eine Edition ist ja immer sozusagen Abbild einer Arbeit, die vervielfältigt wird. Also eine Edition ist immer eine Vervielfältigung einer Arbeit. Andy Warhol hat damit angefangen, mit diesen Editionen und der Vervielfältigung. Und ich finde trotzdem, das muss so ein Limit haben. Also wenn es zum Beispiel offen ist, gibt es davon 3000 Stück. Und ich will jetzt nicht sagen, das nähert sich einem IKEA-Druck für mich, aber am Ende des Tages habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das so ist. Und damit kann man natürlich wirklich viel Geld generieren einfach, weil das wird dann über die Masse gemacht. Und das ist jetzt nicht so meins. Ich finde es toll, dass mehr und mehr Zugänge geschaffen werden. Auch du mit deinem Podcast einfach offen sich diesem Thema nähert. Aber ich finde trotzdem, in meinen Augen ein gewisser Respekt für die Sachen, die da getan werden, ist mir einfach sehr wichtig.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Ich denke auch, dass ein Öffnen über vielleicht auch eine Zugänglichkeit zum Wissen geschafft werden muss und nicht über die finanziellen Möglichkeiten.
Ja, das sehe ich genauso. Und ich finde natürlich, also wir haben uns ja auch schon öfter mal damals als Clubhaus, als wir alle eingeschlossen waren, so akut lief. Natürlich ist es toll, dass es eine gewisse Selbstdarstellung von Künstlern jetzt gibt durch Social Media. Das Problem ist so ein bisschen, ich berate ja auch viele Sammlerinnen und Sammler und habe auch schon in Hamburg echt 2, 3 sehr schöne Privatsammlungen in den letzten 10 Jahren betreuen dürfen und darf die immer noch betreuen. Und die Leute, die jetzt nicht die Zeit haben, sich so damit zu beschäftigen, die können das natürlich gar nicht so richtig wahrnehmen, was ihnen da zum Beispiel bei Instagram zugespielt wird. Ja, und die kommen dann Fragen zu mir und sagen, guck mal, das habe ich gesehen, ist es nicht großartig? Und dass ein Bild auf den ersten Blick großartig aussieht, das mag ich dem gar nicht absprechen. Aber die zweite und dritte Ebene ist ja eigentlich eine sehr relevante Ebene bei Kunst. Und die macht es auch, was das Ganze nachhaltig macht und was es dich immer wieder motiviert, sich mit der Arbeit oder dem Künstler auseinanderzusetzen. Und Es ist echt schwierig und ich will mich da auch nicht immer so, ja, in die Nesseln setzen, aber es ist halt echt viel Dekoration natürlich auch dabei, was gar nicht so schlecht ist. Aber ich finde, dann muss man ganz ehrlich damit umgehen. Also ich habe ja auch den einen oder anderen Künstler oder Künstlerin, die jetzt vielleicht inhaltlich nicht so schwerlastig sind wie der andere. Aber das muss ja auch zu der Person passen, die es kauft. Nur man kann nicht so ein Versprechen abgeben, finde ich. Und oft ist es ja so, dass wenn Menschen sich an dich wenden, dass die eigentlich am liebsten Versprechen hätten, dass das Ding irgendwie in 10 Jahren das Fünffache kostet. Das gebe ich tatsächlich sehr selten ab. Manchmal schon und dann stimmt das auch.
Ich glaube schon, dass du ein ganz gutes Gespür hast. Aber ja, es ist tatsächlich sehr schade, wenn man sich mit einem Werk auseinandersetzt, um des lieben Invests willen. Also das ist auch was, was ich häufig höre, womit sich Künstler auseinandersetzen, Galerien, die Angst der in Anführungszeichen falschen Beratung, dass der Plan des Investors nicht aufgeht. Und letztendlich geht es ja auch darum, dass Kunst irgendwie berühren soll, ne?
Das stimmt total. Also so habe ich ja angefangen. Ich habe ja irgendwie eigentlich mit dem Sammeln angefangen. Ich habe vor 16 Jahren meine erste Arbeit erworben und wir haben eine kleine, feine, schöne zeitgenössische Kunstsammlung zu Hause. Also was immer eine Sammlung ist. Wir haben einfach viele Arbeiten. Und da muss ich wiederum eingestehen, dass natürlich davon, sagen wir mal einfach, naja, dass man mit der Erfahrung, die man dann über 10 Jahre gemacht hat, doch expliziter kauft und schon auch mit so einer Idee, dass sich das entwickeln kann. Also ich kann ja nicht immer mein ganzes Geld, also ich investiere immer nur in Kunst sozusagen, muss ich auch schon dann und wann in Arbeiten investieren, wo ich wirklich denke, dass das vielleicht in 10, 20 Jahren so ist, dass das Spaß macht, das wieder zu verkaufen. Also das denke ich nicht in dem Moment, wenn die Arbeit mich berührt oder anspricht, aber der zweite und dritte Schritt, das wird von mir schon auch gecheckt so. Und früher habe ich vielleicht 20 kleine Arbeiten im Jahr gekauft von jungen Künstlerinnen und Künstlern. Und da kaufe ich tatsächlich jetzt lieber 1 oder 2, die in meinen Augen mehr Sinn machen, die dann leider das ähnliche Budget haben wie 20 von den anderen. Aber ja, und ich habe auch länger nichts gekauft so oder eher so mal was Kleines von relativ bekannten Künstlerinnen und Künstlern. Hab aber irgendwie durch diese Corona-Geschichte, also mittlerweile überholt mich fast so meine Generation, sprich so die 80s und 90s sind ja total hip wieder gerade. Wir sehen hier so eine Kachelarbeit zum Beispiel von Lukas Klinkowski, der ja total jung ist und die Arbeiten habe ich gesehen und dachte nur, wie cool, das ist ja wie früher irgendwie in der Disse, wo die Fliesen beschmiert waren mit irgendwelchen Sprüchen und das hat mich dann so abgeholt, dass ich das unbedingt haben musste und das hat jetzt überhaupt keine Idee, was damit in Zukunft passiert, sondern es fängt gerade wieder so an, dass da so eine Generation von den ganz Jungen ranwächst, die tatsächlich, glaube ich, meine Jugend glorifizieren und cool finden und ich dann so meine Anknüpfspunkte wieder habe.
Hast du persönliche Beziehungen auch zu den Künstlern? Beziehungsweise, wenn du ein Werk kaufst, baust du auch Freundschaften zu den Künstlern auf?
Also Freundschaften ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber
ich bin Rheinländerin, das ist da.
Ja, ja, genau. Ja, und ich bin jetzt schon 20 Jahre in Hamburg.
So. Ursprünglich aber auch Rheinländerin.
Ja, also. Das stimmt. Nein, aber tatsächlich, gut, natürlich durch dieses Leben mit Künstlerinnen und Künstlern in Österreich, über 50, 10 Jahre Residenzprogramme, ist das auch immer was Kameradschaftliches oder ich kenne die persönlich alle. Also ich habe Arbeiten von Künstlern, die ich nicht kenne. Aber tatsächlich sammle ich dann auch eher lieber irgendwann in die Tiefe so ein bisschen. Also mein Freund Philipp Fürhofer, da habe ich, glaube ich, 2007 beim Art Forum, die Messe gibt's nicht mehr, es war ein ziemlich schönes Messeformat in Berlin, meine erste Arbeit gekauft. Und wir gemeinsam sind so den letzten 10 Jahre so einen Weg gegangen. Ich habe versucht, viele Arbeiten von ihm zu vermitteln und bin einfach total stolz auf ihn, was seinen Werdegang angeht. Und da sind auch Freundschaften entstanden. Aber nicht so viele, glaube ich. Aber ich kenne halt sehr viele Künstler persönlich. Also durch Bad Gastein, da haben wir ja auch eigentlich immer so einen größeren Namen, damit auch einfach so ein bisschen mehr Relevanz für Medien erst am Anfang entsteht, die dann natürlich auch begeistert sind von den Sachen, die da sonst so passieren. Also Jonathan Mese war schon da, Jorinde Vogt war da, Anselm Reile und Jorinde Vogt mache ich in diesem Jahr, nachdem die Messe vorbei ist, werden die mit ihren Studentinnen und Studenten ins Kraftwerk einziehen und das Kraftwerk bespielen. Und das macht natürlich total Spaß, dann gerade nochmal, wenn man den Prof irgendwie dabei hat und dann so eine Selektion von Studentinnen und Studenten. Und ja, und Bau mit Olaf Holzapfel, den ich großartig finde, ein großes Projekt, ein Holzprojekt, was wir seit 3 Jahren geplant haben, was wegen Corona verschoben werden musste, in Sportgastein. Also das ist schon eher immer so eine Ebene, die persönlich ist.
Kraftwerk, das klingt ja schon so nach Explosion, nach Feuerwerk, nach ganz viel Energie, aber irgendwie auch nach wahnsinnig viel Lautstärke.
Ja, ist total laut. Also so Feuerwerk ist das auch gar nicht, war das nicht. Wir haben das irgendwie 2011 entdeckt. Das war total im Dornröschenschlaf, völlig kaputt, runtergerockt, dreckig und alles.
Da habe ich ja meinen Verfall aus der Einleitung.
Ja, genau. Also Bad Gastein stand ja eh so ein bisschen für Verfall auch. Und wir haben, also die Außenfassade wurde durch Denkmalförderung unterstützt und wir haben im Innenraum, ist es immer noch so, dass die alten handgerollten Tapeten da sind. Wir hatten ein großes Schimmelproblem. Also wir haben schon sehr viel Probleme. Da, wo Wasser ist, ist viel Feuchtigkeit. Da, wo Wasser ist, ist viel Lautstärke. Manche Künstler sind danach auch ein bisschen gestresst. Also 4 Wochen dieser tosende Wasserfall, der wirklich laut ist. Also es gibt Ateliers zur Bergseite und welcher zur Wasserseite. Da gibt es ja immer ganz viele Anekdoten, die da passieren in diesem Ort. Also ich komme da hin und meine Residencies kommen irgendwie 4 Tage später an und es ist im ganzen Kraftwerk gibt es kein einziges Fenster. Und ja, dann wurde halt kurz so eine Förderung frei für Sanierung von alten Fenstern, sagen wir mal. Dann wurden die alle ausgebaut, hat natürlich alles viel länger gedauert, wurde auch nichts mehr eingebaut. Wir haben den ganzen Sommer ohne Fenster im Kraftwerk, sprich Versicherung konntest du auch gleich sein lassen. Also wir haben da viele Schwierigkeiten überwunden und sind tatsächlich so weit, dass wir jetzt das Kraftwerk nochmal so sanieren, dass diese Kunstmesse stattfinden kann. Und dass auch unten im Erdgeschoss, was früher Keller war, ein großer Galerieraum entsteht. Und ein ganz toller Hamburger Designer wird den ausstatten. Und wir sind schon in Kooperation mit einem kleinen Museumsshop. Und ja, das nimmt langsam Hand und Fuß an nach 11 Jahren.
Aber jetzt sag mir doch mal, wie habe ich mir das denn vorzustellen? Du machst einen Familienurlaub in Bad Gastein, viele Ruinen und dann denkst du, oh, hoch, das Haus gefällt mir, da mache ich mal ein Artist Residency raus.
So ähnlich, nein. Ich habe ja zu dem Zeitpunkt schon mich irgendwie 5 Jahre mit jungen Künstlerinnen und Künstlern beschäftigt und habe schon auch so deren Probleme gesehen. Und wenn man überlegt, dass irgendwie 4% der Künstler von ihrer Tätigkeit, von ihrer Passion leben können, ist das ja nicht so großartig, ja. Und viele haben Nebenjobs und müssen in der Bar arbeiten und irgendwo auf dem Lager. Und ich wollte einfach mal für die eine Plattform schaffen oder einen Rückzugsort. Das ist sowieso immer wieder mein Anliegen, dass ich Orte schaffe, in denen sich Menschen frei fühlen, so sicher fühlen und frei fühlen, dass ich sie beschütze vor Dingen, die passieren, dass ich ihnen Zeit schenke, dass ich ihnen garantiere, dass da medial nichts passiert, was sie nicht wollen. Und deswegen auch immer wirklich große Namen bekommen, weil sie einfach wissen, Bad Gastein ist so ein Safe-Ding, da passiert nicht so viel. Und ich wollte einfach mit dieser Residenz-Geschichte einfach mal 4 Wochen Zeit zum Arbeiten machen. Oder aber auch nicht, 4 Wochen Zeit auf den Berg zu gehen. Es gab auch Künstler, die nach 4 Wochen 3 kleine Zeichnungen hatten oder auch nichts. Und es gab Künstler, die hatten 7 große Malereien Acryl auf Leinwand oder so. Also das ist, war nie, es gab nie einen Druck sozusagen.
Gibt es ein Thema?
Es gab tatsächlich auch nie so ein richtiges Thema. Mir war immer Internationalität wichtig und ein leichtes Gleichgewicht zwischen Frau und Mann. Da bin ich auch im Nachhinein bei der ganzen Diskussion heute, die wichtig und richtig ist, gut, dass wir doch da einige Frauen nachweisen können. Und ja, und nach 10 Jahren habe ich mir überlegt, ich habe ein halbes Jahr in den USA gelebt, 2019 mit meiner Familie und mir da viele Kunstfestivals angeguckt, unter anderem im MAFA und habe halt diese Invitational Fair gesehen und mit welcher Leichtigkeit und überhaupt nichts perfektionistisch und so, wie die das machen. Und da ist mir die Idee entstanden, dass wenn wir nach 10 Jahren dieses Residenz eigentlich so ein bisschen schließen, dass wir dann so eine kleine Messe machen wollen. Und habe das mit Galeristinnen und Galeristen abgesprochen und mit Kollegen gesprochen und die fanden die Idee toll und wir sind direkt auf große Resonanz gestoßen.
Und dann hast du einfach gemacht.
Ach so, ja genau. Wir waren ja, wie kommt man nach Bad Gastein? Tatsächlich sind wir nach Bad Gastein gekommen. Bad Gastein war immer schon ein Ort der etwas schrägeren Menschen, glaube ich, und Dichter, Denker, Kunstschaffende, Kulturschaffende und Nietzsche und, ach, frag mich, wie sie alle heißen, waren da. Und Grillparzer und der Onkel meines Mannes, der Drehbuchautor ist und seine Frau, die Schauspielerin ist, die hatten tatsächlich da eine Wohnung und haben uns eingeladen. Und wir sind große Bergfans und hatten viele Kinder oder haben viele Kinder und haben in dieser Zeit da ein sehr verfallenes nicht, aber ein Haus gefunden, was wir tatsächlich gekauft haben. Sehr spontan Und Gott sei Dank haben wir das gemacht, weil Bad Gastein ist ja auch gerade so hip und die Preise steigen und gut, dass wir das zu dem Zeitpunkt gemacht haben. Und da war dann ziemlich viel Kunst nach einiger Zeit und Handwerker, die bei uns gearbeitet haben, haben halt gesehen, dass da sehr, sehr viel Kunst hängt. Und so kam es zu einem Termin mit dem Tourismusverband und der damaligen Kurdirektorin Doris Höhenwarter. Und der Ort hatte schon angefangen, sommerfrische Kunst zu initiieren und hat im ersten Jahr ein Projekt gemacht, wo sie einfach Künstler beauftragt haben und die Arbeiten da standen kurz. Und wir haben dann lange gesprochen und ich wusste, dass dieser Ort mit Leben gefüllt werden muss und mit Leben gefüllt werden muss, was in die Welt hinausgetragen wird. Und was ist es besser als Künstler, die ständig unterwegs sind, auf Ausstellungen sind, im Ausland sind, dort einzuladen und sie dann die Idee der Sommerfrische in die Welt hinaustragen zu lassen. So ist das entstanden. Dass das so lange, dass ich das so lange mache, das weiß ich nicht, ob ich es gedacht hätte, aber ich will es einfach und wollte es einfach auf richtig gute Füße stellen. Ich habe am Anfang immer gesagt, ich will kein einmaliges Feuerwerk schaffen, sondern ich möchte ein Projekt schaffen, was organisch wächst. Und das ist uns echt gelungen so. Das kann man ja auch nie alleine machen. Ich habe einfach Menschen im Ort, die mir zur Seite stehen, die total Kunst addicted sind und ja, mit diesem ganz spitz auf zeitgenössische Kunst und auch sonst nichts zulassen, war am Anfang gar nicht so gern gesehen, aber ich wusste, wir können das nur so machen und erfolgreich werden.
Es ist ja nicht in Anführungszeichen nur auf bildende Kunst ausgelegt. Ich glaube, du organisierst ja drumherum auch ein wirklich sehr, sehr hochkarätiges Rahmenprogramm.
Tatsächlich, das ist aber wirklich auch erst in den letzten 2 Jahren so entstanden. Also es war schon nur immer zeitgenössische Kunst und jung, meist Hochschulabsolventen, die danach so ein bisschen vielleicht nicht wissen, was nach dem Studium kommt, um diesen Freiraum zu geben, wie schon erwähnt. Aber natürlich habe ich auch gemerkt, dass das ein so spitzes Thema ist und ich weiß nicht, ob 5% der Menschen sich für zeitgenössische Kunst interessieren oder noch weniger. Aber ich habe natürlich die Nähe zu Salzburg und den Salzburger Festspielen und ich wollte da natürlich immer schon so einen Anker darüber werfen, dass mir dann jetzt auch nach sehr langer Zeit gelungen ist. Und das Erste, was ich gemacht habe, also wir haben ja schon eben mal darüber gesprochen, dass Grenzen nicht mehr so streng sind. Ich bin aber froh, dass wir hatten ja auch ein Kuratorenboard am Anfang und eine Jury, dass wir sehr streng waren. Jetzt kann man auch mal die ein oder andere verrücktere Idee realisieren. Und Philipp Hochmeier, ein sehr bekannter österreichischer Schauspieler, den ich im Thalia-Theater gesehen habe, mit dem Jedermann. Also ich hatte ja natürlich immer diese Konkurrenz, so ja, wir fahren zu den Festspielen und wir schaffen das dann gar nicht mehr da hoch. Aber da hoch sind irgendwie 45 Minuten und großartig wäre natürlich mal ein großer Autokonzern, der uns einfach mal 4 Autos dahinstellt während der Sommermonate.
Da würde ich mich einklinken. Ich fahre ja auch sehr viel, ne?
Ja, genau. Dann nehmen wir den doch mal. Und es kommen jetzt wirklich immer viel mehr Leute irgendwie von den Festspielen dann doch einen Tag zu uns oder 2, auch wenn sie Ruhe wollen. Und als Philipp Hochmeier als Jedermann in Salzburg eingesetzt worden ist, hatte ich ihn vorher hier im Thalia-Theater gesehen, als eine One-Man-Show, also Jedermann Reloaded. Und dann habe ich mir nur gedacht, wie cool wäre das, wenn ich mir den eigenen Jedermann nach Bad Gastein hole oder wir uns. Und dann haben wir den angefragt über eine Freundin. Ich habe den in Hamburg getroffen. Ich habe ihm gesagt, ich gebe ihm den schönsten Platz, den es auf der Welt gibt, nämlich Sportgastein. Das ist der Tauer Nationalpark. Der steht auch, glaube ich, unter UNESCO Weltkulturerbe und so weiter. Es war einfach ein totales Glück, dass in diesem Corona-Jahr, das war die einzige Veranstaltung, die Sommerfrische Kunst hat nicht wirklich stattgefunden, aber Philipp Hochmeier, dass wir da oben hochgehen durften in das Hochgebirge und dort mit 400 Leuten uns seine Show angucken wollten. Und das ist natürlich vielleicht auch bei den Österreichern nochmal so eine Akzeptanz mehr. Also ich bin ja Deutsche und vielleicht ist das manchmal gar nicht so einfach, dann in Österreich zu arbeiten. Also ich habe sehr viele österreichische Kollegen und Kolleginnen und Unterstützer. Aber das war, glaube ich, nochmal so ein Art Ritterschlag, dass ich dann den bekannten österreichischen Schauspieler bewegen konnte, dass der das da oben macht, ja. Und so haben wir es immer ein bisschen mehr. Dann hatten wir Polyester, eine Schauspielerin, die hat eine performative Ausstellung gemacht. Und wir hatten Lars Eidinger da. Wir haben für ihn wirklich ein altes Grand Hotel geöffnet, das Bekannte und Freunde von mir gekauft haben und betreiben. Und das war 10 Jahre verschlossen und das war natürlich großartig, dass er dort seine Fotografien zeigen konnte.
Seine Alltagsmomente.
Genau, seine Alltagsmomente. Und parallel ist er ja für die nächsten noch 3 Jahre der Jedermann in Salzburg. Und dann hat das natürlich auch wieder so eine Achse gehabt und super gepasst. Und es ist auch schon für Künstlerinnen und Künstler, egal wo sie auf der Welt ausgestellt haben, wie renommiert sie sind oder wie sehr sie am Anfang sind, es ist wirklich ein sehr besonderer Ort da auf 1000 Höhenmetern. Es gibt dieses Grand Hotel, was eigentlich so aussieht wie das Budapest Hotel, und es gibt viel Verfallen noch. Dann gibt es diesen Brutalismusbau von Gerstenauer, eines der Brutalismusarchitekten in den 70ern. Der Ort ist wirklich sehr, sehr besonders und zieht sehr besondere Menschen an.
Oh, ich liebe diesen morbiden Charme. Wir waren vor vielen, vielen Jahren mal in Mexiko und haben eine Hacienda-Rundreise gemacht. Und diese verlassenen Sisal-Haciendas, die haben, oder generell verlassene Gebäude, die haben ja so einen Charme, so einen Zauber. Ja, ich kann mir vorstellen, dass die Bilder von Lars Eidinger da.
Ja, es erzählt natürlich so Geschichten. Ja, es ist ja schon mal eine Geschichte an sich, so einen verlassenen Ort vorzufinden, der dann manchmal sogar so aussieht, als ob erst vorgestern da jemand weggegangen ist. Aber natürlich haben wir das auch alles gemacht, und besonders der Tourismusverband, der uns ja finanziell sehr unterstützt, damit das ein Ende hat. Also verlassene Orte sind für Menschen schön, die da nicht leben müssen. Und es ist ja so, dass wirklich alle leerstehenden Hotels aufgekauft sind. Wir hoffen jetzt auch mal, dass das in die richtige Richtung geht. Natürlich Gentrification und Investorengeschichten passieren auch da. Also man weiß nicht immer, ob jeder mit sehr gutem Vorsatz das macht, um diese Idee dieses speziellen Künstlerdorfs zu erhalten oder Ortes, oder ob da nicht auch einfach mal Geld machen im Spiel ist. Aber da werden wir einfach schauen.
Du bist seit 15 Jahren in Bad Gastein, ne?
2007, ja, das ist schon relativ lange, genau. So parallel habe ich eigentlich, also 2 Jahre vorher, angefangen, mich sehr viel mit Kunst zu beschäftigen, und ja, habe in Hamburg ja auch diverse Kunstprojekte, habe einen Alster Kunstsalon ins Leben gerufen mit einer Privatbank zusammen und habe hier in Hamburg meine kleine Galerie, den Collectors Room, wo ich immer wieder Künstlerinnen und Künstler zeige, und ja, habe auch immer mal wieder natürlich Kooperationen in Berlin oder irgendwo, und nach wie vor ist diese Leidenschaft noch nicht von mir gegangen.
Du hast ja gar nicht Kunstgeschichte oder etwas in die Richtung studiert. Du hast im Abi Kunst gehabt und danach hast du, wenn ich es richtig recherchiert habe, Soziologie studiert.
Naja, ich habe unter anderem Soziologie studiert und ich habe Psychologie und Medienpädagogik. Das war so ein Kombistudium in Münster. Tatsächlich hätte ich zu diesem Zeitpunkt gewusst, dass es Kulturwissenschaften schon gibt. Dann hätte ich das bestimmt gemacht, weil ich hätte auch damals mich, glaube ich, nicht für Kunstgeschichte allein entschieden, sondern dieses Management drumherum und dieses Marketing und dieses nach vorne bringen schon auch sehr meiner Person entspricht, sozusagen.
Ich liebe ja Geschichten wie deine, wenn man einen Weg einschlägt, den man im ersten Step für sich vernünftig hält und sich dann darauf einlässt, so diesem Fluss des Lebens zu folgen, der vielleicht dem Ursprungsplan gar nicht mehr so ganz entspricht. Und ich meine, du machst da jetzt etwas so Großes draus. Ich könnte mir schon vorstellen, dass Bad Gastein deinem Einsatz wahnsinnig viel zu verdanken hat, dass viele junge Künstler deinem Engagement viel zu verdanken haben. Und wenn du die Uhr jetzt, hoffentlich vertue ich mich jetzt nicht, so 20 Jahre zurückdrehst.
Also wir können sie sogar 25 Jahre zurückdrehen, glaube ich. Aber wenn du jetzt auf die Banklehre zum Beispiel abzielst, das war überhaupt keine Vernunftsentscheidung. Das war eine Entscheidung, ich wollte unbedingt nach München und Spaß haben. Und diese Lehre war einfach okay. Ich habe sie, glaube ich, auch ziemlich schlecht gemacht. Es war für mich total klar, dass ich in meinem ganzen Leben nie in diesem Business arbeite. Es war so ein Agreement mit meinen Eltern. Und doch habe ich gewusst, dass ich irgendwie so einen Weg einschlage, weil Menschen mich schon immer sehr interessiert haben und Menschen, die einfach andere Wege gehen. Und ich wurde mal an der Uni gefragt, da mussten wir, glaube ich, nach dem Vordiplom hatten wir so eine Runde, musste jeder sagen, wie er sich seine Zukunft vorstellt. Und ich wollte einfach einen langen Tisch mit ziemlich vielen verrückten Leuten. Also das war mir schon immer klar, das ist mir wahnsinnig gut gelungen. Nichtsdestotrotz ist es mir auch gelungen, eine tolle Familie zu haben, die bestimmt auch nicht immer super begeistert war, 10 Jahre ihrer Sommerferien in Österreich zu verbringen. Also meine Kinder sind wirklich in den Sommerferien immer in Bad Gastein dabei gewesen. Ich habe das immer so gelegt, dass die Ferien haben, damit ich nicht so viel weg bin. Jetzt ab Mai, Juni hat das letzte Kind Abitur und freue mich schon wahnsinnig, dann nochmal vielleicht noch die ein oder andere Sache anzustoßen, die ich sonst nicht gemacht hätte. Aber Nö, auch schon in der Agentur war es ja eher so, dass man viel mit Kreation zu tun hatte und es ist gar nicht so weit weg. Und ich bin, glaube ich, eher dankbar, dass ich was gefunden habe, was in mir so ein Glück und eine Leidenschaft entfacht hat. Also die Kunst und ich, wir haben uns einfach gefunden. Und darüber bin ich wirklich sehr dankbar. Und jeden Tag. Und ich sitze hier in der Ausstellung, die gerade hier läuft, und komme hier morgens rein und mache die Tür zu und bin glücklich.
Wir unterhalten uns Ende Dezember, beziehungsweise der Podcast wird Ende Dezember aufgenommen. Und ich bin hier heute Morgen meine paar hundert Kilometer gefahren und bin in einen Raum gekommen, der mich mit so viel Wärme und Ästhetik und klugen Gedanken ummantelt hat, dass meine Müdigkeit komplett verflogen war. Und wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird und diese Ausstellung vermutlich schon beendet ist, fände ich es toll, wenn wir noch ein paar Worte zu Katz, du wirst den Namen deutlich richtiger aussprechen als ich, erzählen werden, was wirklich so beeindruckend ist.
Ja, danke schön. Das finde ich auch. Es ist echt eine sehr emotionale und beeindruckende Ausstellung, die, glaube ich, gerade in dieser Zeit, wo jeder so ein bisschen so einen Schleier über sich trägt, wegen diesem Gedanken mit Corona und was macht das mit unserer Welt, was macht das auch mit unserer Kunstwelt, mit den vielen Reisen, den vielen Begegnungen. Tut es gut, morgens hier reinzugehen, die Tür zuzumachen. Und ich bin ja sonst mit meinem Collectors Room eher so eine Hybridgeschichte auch so ein bisschen, also jetzt kein klassisches Galeriemodell, wobei ich zu Corona-Zeiten alle 6 Wochen hier eine Ausstellung kuratiert und gemacht habe, auch in Kooperation mit tollen anderen Galerien. Katsunori Kura hat gerade seinen Master an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg gemacht. Seine Professorin ist oder war Jorinde Vogt. Er ist ihr sogar gefolgt. Jorinde war ja früher in München an der Akademie. Und als sie nach Hamburg gewechselt ist, ist Katz auch gewechselt. Er ist gebürtiger Japaner und ist nach Deutschland gekommen, um Kunst zu studieren. Und ich habe seine Arbeiten bei einer Ausstellung an der Hochschule gesehen und war ziemlich begeistert. Das Gute ist natürlich, wenn man so lange dabei ist, hat man wirklich ein geschultes Auge, was immer jeder einem erzählt. Wenn du Kunst sammelst, musst du anfangen zu gucken, zu gucken, zu gucken. Und das stimmt auch. Und mir ist es wirklich aufgefallen. Und mein sehnlichster Wunsch war eigentlich direkt, ihn kennenzulernen und mehr über ihn zu erfahren und mit ihm seine allererste Ausstellung nach der Hochschule zu machen. Das ist mir gelungen. Und ich bin total froh, dass Katz hier ist. Und trotz der Pandemie wir eine wahnsinnig schöne Eröffnung hatten im sehr kleinen und intimen Kreis und all die Sammlerinnen und Sammler, die ich eingeladen habe, Ähnliches fühlen und ähnlich berührt sind wie ich.
Du sagtest gerade, er ist für das Studium nach Deutschland gekommen.
Ja.
Jetzt arbeitet er sehr viel mit Text, auch mit deutschem Text.
Ja, ich glaube, er ist extrem fokussiert, extrem fleißig und ja, er hat ja die Grundlage seiner Masterarbeit, die ist 13-teilig, ist ein Gedicht über im Endeffekt die Evolution des Menschen. Also es geht um Wirbel und um das Gerademachen, dass der Mensch das einzige Wirbeltier soweit ist, außer wir gehen vielleicht zu den Affen, aber das wirklich gerade steht wie eine Säule und das Wort Wirbelsäule für ihn so spannend war, weil es in sich nicht ganz schlüssig ist, weil Wirbel sich ja auch immer drehen und eine Säule sehr starr ist. Aber das ist, glaube ich, jetzt in einem Podcast zu schwierig zu erklären. Und ja, der spricht sehr, sehr gut Deutsch und kann auch seine Gedanken im Deutschen ausdrücken.
Mich erinnert es an Rückgrat zeigen.
Ja, total. Er ist natürlich auch schon, ich weiß jetzt gar nicht, er ist, glaube ich, 1986 geboren. Er ist jetzt auch nicht mehr Mitte 20 und ist ein erwachsener Mann mit einer Familie. Und ich glaube, er weiß genau, was er mit seiner Kunst macht und was er bewirkt. Und ich bin mir sicher, wir werden noch viel von ihm hören.
Werden wir ihn in Bad Gastein 2022 sehen?
Tatsächlich ja.
Ich habe ein kleines Insider-Informationchen
rausgegeben. Ja, das stimmt. Und Katz macht viele Papierarbeiten. Er macht aber auch wahnsinnig spannende Projekte im öffentlichen Raum. Und mit so einem Projekt werden wir ihn dann in Bad Gastein sehen.
Du hast mir eben einen Film gezeigt, der fast schon etwas Meditatives hat, wie er Fahnen bemalt auf einer Wiese. Ich weiß nicht, ist es Armenien?
Armenien, ja. Oder? Ja, das stimmt. Ja, es hat wirklich auch was sehr Meditatives, was Spirituelles, finde ich. Und was, das ist ja eigentlich das die Idee der Kunst, glaube ich, dass man für sich immer was rauszieht und mitnimmt. Und vielleicht muss es auch sogar gar nicht immer der Gedanke des Künstlers oder der Künstlerin sein, sondern einfach, was bedeutet das für mich jetzt, wenn ich diese Arbeit sehe und was macht das mit meiner Biografie? Oder ich habe mal gesagt, dass im Endeffekt das Sammeln von Kunst eine Auseinandersetzung ist mit anderen Biografien. Ich glaube, Eine Weltoffenheit und eine liberale Gesellschaft profitiert unglaublich von der Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur und mit anderen Biografien, auch aus anderen Nationalitäten. Und im besten Falle dockt so eine Arbeit an die eigene Biografie an und dann hat man, ja, dann passiert was mit einem sozusagen.
Ja, andere Biografie, eigentlich ist es doch eine Adaption auf die eigene Biografie.
Ja, im besten Falle ja, aber du musst dich ja erstmal mit einer anderen Biografie beschäftigen. Also er kommt aus Japan zum Beispiel, macht diese Arbeiten oder ein anderer, wir hatten einen Künstler, der kam aus Tschetschenien, aus Grozny, Aslan Gesumov. Der wurde mir empfohlen von einer russischen Kuratorin vor ein paar Jahren und das war so emotional und unglaublich, weil er so dankbar war. Der hat zweimal in seinem Leben in einem Flüchtlingslager gelebt mit seinen Eltern und macht traurige und spektakuläre Kunst. Und da muss man sich ja erstmal auf den Hintergrund der anderen Biografie einlassen, sozusagen. Was auch ganz schön ist, man wird ja auch so oft nach seiner ersten Arbeit gefragt. Und meine erste Arbeit ist von Hannah Nitsch, die ich gekauft habe. Ein riesengroßes Kind, was als Aquarell gezeichnet worden ist. Und Hannah ist ähnlich alt wie ich. Die Kinder sind jetzt ähnlich alt wie meine Kinder. Und ganz spannend finde ich dann noch, wenn die Künstlerin sich in ihrer Fragestellung ähnlich weiterentwickelt wie du auch. Ja, also dass irgendwie nach 15 Jahren man sieht die Kunst und denkt, wow, ich kann da echt immer noch was mit anfangen, weil es gerade ist sie auch in so einem Stadium und stellt sich auch diese Fragen irgendwie. Und das finde ich sehr schön.
Machst du das, dass du deinem Sammeln über mehrere Jahre treu bleibst?
Ja, total. Das mache ich total oft. Also es kommen immer mal neue dazu, aber so Entwicklung, also wie zum Beispiel auch bei Philipp Fürhofer, da gehe ich schon mit irgendwie und finde es total spannend und kann das natürlich, weil ich dann so nah dran bin, auch nachvollziehen und finde einfach wirklich, dass es ja was mit einem selbst macht sozusagen. Und es gibt ja auch oft Sammlungen, die einen roten Faden haben sozusagen und mein Mann hat da durchaus auch Mitspracherecht dann und war manchmal
ich
wollte so
grad fragen.
Ja, also es ist ja auch nicht nur meine Leidenschaft, es ist mein Job geworden und es ist auch ein Teil meines Lebens und natürlich ein Teil unser aller Leben irgendwie. Meine Kinder sind damit groß geworden und im Endeffekt hat Kunst viel mit unserer eigenen Biografie und Entwicklung zu tun. Also unsere Sammlung oder unsere Kunstkäufe richten sich auch oft situativ nach dem Moment einfach irgendwie und es ist oft schon so, dass uns ähnliche Dinge dann ansprechen, weil wir natürlich auch seit über 20 Jahren miteinander leben und hoffentlich ähnliche Entwicklungen mitgemacht haben.
Du hast eben einmal angesprochen, dass Sammler mit Instagram-Bildern zu dir kommen und sagen, oh, großartige Kunst. Ist ja eigentlich auch schon witzig, aus so einem kleinen Monitor von großartig zu sprechen. Wie wichtig sind dir denn die Atelierbesuche?
Die sind mir sehr wichtig. Man muss natürlich dazu sagen, es ist ja so ein großer Markt und es ist natürlich toll, wenn Künstler davon leben können, wenn Menschen online Arbeiten kaufen. Selbst ich habe irgendwie jetzt mit dem Collectors Room eine Seite, wo man sich Kunst online angucken kann und die auch anfragen kann, weil es wirklich mittlerweile, glaube ich, das ist auch zu Pandemiezeiten entstanden, gar nicht mehr anders geht und das ist auch gut so. Aber es darf halt, finde ich, nicht, ja, da haben wir ja diese ganze Idee mit der virtuellen Welt, mit der digitalen Welt, mit NFTs, mit all den Dingen, dem darf man sich bestimmt nicht verschließen, weil es hat einfach eine Relevanz und die wird in Zukunft, glaube ich, größer. Aber man muss ja einfach entscheiden, ob das für einen selbst eine Relevanz hat oder für die Menschen, für die man vielleicht spricht oder die man mitnimmt. Und ich habe eine sehr lustige Gruppe von Sammlerinnen und Sammlern, mit denen ich immer so Kunstausflüge mache. Und wir fahren nach Berlin oder wir fahren nach Kopenhagen zur Ente Art Fair oder wir fahren nach Wien zur Spark Art Fair. Und das ist dann aber immer viel Kunst und dann auch wirklich viel Studiobesitz, also die Auseinandersetzung oder das Begegnen mit Künstlern und Künstlern, weil das wird ja auf so einer Messe, passiert das nicht so oft, das finden die Leute besonders spannend, aber es ist auch viel Spaß dabei. Also die Abende sind dann lustig und ja, und das vermisse ich schon so ein bisschen. Und deswegen hoffe ich, dass, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird im Mai, wieder bessere Zeiten sind.
Oh ja, das hoffe ich auch so sehr. Du hast mir mal gesagt, als wir uns so nett unterhalten haben am Telefon, dass dir Offspaces so wichtig sind. Was sind denn Offspaces eigentlich?
Ich habe ja eben von so einem Safe Room geredet. Das hört sich jetzt so komisch an wie bei so einem Thriller. Also es geht einfach darum, dass
das Grand Hotel, das verlassen.
So, ja, oder es gibt auch so Panic Rooms, das habe ich jetzt verwechselt, ja. Nein, Offspaces, da geht es mir eher darum, dass dieser Kunstmarkt schnell Menschen oder Künstlerinnen und Künstler verschlingen kann, ja. Also natürlich durch diese Präsentation, diese Online-Geschichten, online passierende Messen, Präsentationen, ist natürlich jeder Künstler, der mit 25 gefragt wird, ob er Bock hat, da mitzumachen, erstmal gebauchpinselt und findet das natürlich großartig. Aber es besteht halt auch die Gefahr, dass man zu schnell in diesen Strudel des Druckes kommt. Ja, und wenn wir nochmal auf die aktuelle Ausstellung zu sprechen kommen, hier hängt eine 13-teilige, unfassbare Masterarbeit, die ich wirklich in der Form noch nicht gesehen habe, wo der Künstler 4 Jahre für gebraucht hat. Das ist eine große Zeit, aber wenn man die Arbeit kennt, weiß man warum. Und Künstler brauchen Zeit. Also Künstler brauchen Zeit, sich zu entwickeln. Nicht nur ihre malerischen oder installativen Techniken oder whatever, sondern sich als Mensch natürlich zu entwickeln. Dass in den Bildern vielleicht mehr passiert. Ich arbeite erstmals mit einer 22-jährigen Künstlerin, einer Malerin, Juno Rothaug heißt die. Die studiert bei Reile hier an der HFBK und ich fand das so großartig, was die macht, dass ich sie ausgestellt habe. Eigentlich nicht so richtig in meinen Richtlinien, wenn ich die für mich selber habe, aber ich kenne sie lange schon und ich weiß, das ist ein patentes, cooles Mädel, die kriegt das schon hin. Aber wenn man dann merkt, was natürlich in so einer Wahrnehmung ist, dann hat die auch ganz gut verkauft. Man muss sich einfach selbst so ein bisschen schützen noch vor diesem Kunstmarkt, weil am Ende geht es auf dem Kunstmarkt wirklich nur darum, wie viel du verkaufst und für welchen Preis du verkaufst. Ja, und das ist ja nicht alles. Also ich glaube, diese institutionelle Wahrnehmung ist genauso wichtig und relevant im Aufbau einer Künstlerkarriere. Und wie gesagt, ich glaube einfach, man braucht Zeit und das meine ich mit Offspace. Also man kann ja auch erstmal ausstellen mit Freunden oder die HFBK hat so einen kleinen Kunstverein und eine Galerie und man kann natürlich auch bei Gruppenausstellungen mitmachen. Und ich glaube aber auch da hat eine Veränderung stattgefunden. Also dieses sich krass festlegen auf eine Galerie, was früher natürlich so üblich war, was auch gut war, wenn man sagt, die Galeriearbeit ist die Arbeit, jemand zu unterstützen, ihm zu helfen und ihn zu fördern und nicht nur zu verkaufen, dann hat das bestimmt seinen Sinn. Aber die jungen Künstlerinnen und Künstler sind da heute auch ein bisschen mehr auf der Hut, glaube ich einfach. Die legen sich gar nicht mehr so schnell fest.
Du begleitest deine Sammler über einen sehr langen Zeitraum. Begleitest du deine Künstler auch über einen sehr langen Zeitraum? Also ich meine nicht in Form von deiner eigenen Sammlung, sondern in ihrer Entwicklung?
Ja, total. Und da merke ich aber immer wieder, weil du über die Freundschaft gesprochen hast. Also es ist eigentlich ganz gut, dass es oft so eine, naja, Arbeitsverhältnis ist ja jetzt, passt auch nicht so richtig. Es hat immer was mit Emotionen zu tun. Und
Beziehung, ne?
Es ist eine Beziehung und es ist was sehr Emotionales, weil was der Künstler dir zeigt, ist sein Innerstes, ja? Und du musst damit umgehen. Und ich merke nur, wenn ich zu nah dran bin an der Person über 10 Jahre, fällt es mir viel schwerer, so kritisch zu sein, weil man das natürlich von jemandem, den man gerne mag, dann auch viel persönlicher nimmt. So. Und da halte ich mich dann zurück, aber durchaus gebe ich sehr gerne, naja, Tipps und Ratschläge kann man nicht sagen, aber äußere einfach meine Meinung zu der Entwicklung. Und ja, es ist einfach schön zu sehen und es gibt ja auch Leute, die scheitern, ja, die einfach, was heißt auch scheitern? Also es wird ja immer nur so über monetäre Dinge gesprochen. Also es gibt durchaus auch Künstler, die keine Lust auf Kunstmarkt haben, ja, und die viel mehr machen könnten und viel erfolgreicher sein könnten und sich dieser Maschinerie gar nicht aussetzen wollen.
Ja, ich finde das auch immer schwierig, dass man in vielen Bereichen, das ist ja nicht nur im Kunstmarkt so, immer in eine Rolle gepresst werden soll von außen. Und dieser Rolle Folge zu leisten hat. Und es tut mir so leid, wenn man sich eigentlich zu ganz anderem hingezogen fühlt.
Ja, das Schwierige ist, man muss ja auch von irgendwas leben natürlich, wenn wir wieder bei der Vernunft sind. Und ich habe mal vor Jahren so ein Interview mit Jorinde Vogt gelesen, die ja dann sehr schnell sehr bekannt geworden ist, große Galerien auf der ganzen Welt hat. Du musst ja dann auch produzieren, ja? Also du kannst ja dann nicht irgendwie 3 Arbeiten produzieren, die du vielleicht sonst produziert hättest, sondern alle wollen was von dir. Und alle wollen das Beste von dir sozusagen. Und da hat sie nur gesagt, was sie am schlimmsten finde, glaube ich, ist einfach, dass sie gelernt hat, Menschen zu enttäuschen. Und das meint sie, glaube ich, nicht auf persönlicher Ebene. Also ich hoffe, ich zitiere das jetzt richtig, sondern Menschen Absagen zu geben. Ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, kann das jetzt auch nicht machen, weil ich habe schon das und das. Und deswegen glaube ich einfach, sie war reif genug natürlich. Deswegen ist es natürlich, wenn du mit sowas umgehen musst und so total gehypt wirst mit 25, viel schwieriger in dieser Situation, als wenn du einfach schon ein bisschen älter bist.
Und es ist auch anstrengend, wenn eine große Masse meint, für dich denken zu müssen.
Denken tust du ja, glaube ich, schon noch alleine. Aber wenn da der Ball natürlich einmal ins Rollen gebracht wird, da freust du dich. Also jeder Künstler möchte natürlich auch, dass seine Dinge gesehen werden und am besten in tollen Museen und in schönen Galerien. Und das ist natürlich auch ein Antrieb, ja. Und da aber so die Waage zu halten und auch mal Absagen vielleicht zu geben, ohne Angst zu haben, dass das jetzt Konsequenzen hat, das ist, glaube ich, wirklich nicht so einfach. Und dann, glaube ich, haben wir auch genug von diesen Karrieren gesprochen, aber oft ist es ja so, dein Künstlerleben endet ja nicht, wenn du erfolgreich bist und 35 bist oder 40, sondern du startest und ich habe manchmal das Gefühl, wenn das zu früh losgeht, dann musst du das ja auch halten. Also dann gehen ja auch deine Preise hoch und dann bist du auf einmal auf so einem Level mit 35, 40 und der erste Hype ist dann vielleicht vorbei. Und es wachsen ja auch jedes Jahr irgendwie 7000 neue Studenten allein in Deutschland nach, sozusagen alle, die von den Kunsthochschulen kommen. Und deswegen ist es auch oft so, dass diese Mid-Career, also dass da so ein Knick natürlich gibt, weil du kannst ja nicht immer gehypt werden von 35 bis 85 sozusagen. Und ich glaube, wenn man da nicht aus sich selbst schöpfen kann und total hinter seiner Arbeit steht und einfach dann mal wieder so unterschiedliche Entwicklungsschübe mitmacht und sich auch mal vielleicht 2 Jahre ins Atelier zurückzieht. Anselm Reile hat ja, glaube ich, die auch 2 Jahre ausgesetzt. Jeppe Hein hat 2 Jahre ausgesetzt. Ich glaube wirklich, man braucht ein sehr gutes Umfeld, was einen dann berät und auffängt.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass diese Zeit, sagen wir jetzt diese 2 Jahre, wichtig sind für die eigene Reflexion, das bisherige Schaffen und Wirken noch mal genau zu betrachten und zu gucken, in welche Richtung gehe ich weiter. Also ich glaube, auch ich als Nicht-Künstler finde das auch immer ganz schön, einmal zu gucken, so was hast du jetzt die letzten 7, 8 Jahre gemacht und what comes next?
Total, so ein bisschen innehalten auch einfach, gell? Und ich glaube auch, das ist ja in diesen kreativen Berufen, ob das jetzt ein Schauspieler ist oder ein Musiker oder auch ein bildender Künstler, die schöpfen ja immer den ganzen Tag aus sich selbst, so. Und das ist natürlich auch anstrengend. Und da muss ja dann auch was da sein, aus dem man schöpfen kann.
Darf ich dir mal eine ganz, ganz andere Frage stellen?
Ja.
Ich habe etwas gesehen, was mich begeistert hat. Ich bin ganz großer Fan davon, wenn man sich einen bestimmten Namen erarbeitet hat, so wie du es ja geschafft hast, und sich nicht auf den Lorbeeren ausruht oder sich nicht in ausschließlich dieser Blase bewegt, sondern wenn man es auch schafft, nach links und rechts zu schauen. Ich habe gesehen, dass du, ich weiß nicht, ob es ein Verein ist, aber ein Projekt hast, das sich Art vor Dunkelziffer nennt.
Ach so, ja, das stimmt. Das ist kein Projekt, sondern es ist einfach ein persönliches Anliegen. Also ich wurde gefragt vor, glaube ich, 7 Jahren das erste Mal, ob ich für den Verein Dunkelziffer, der sich mit sexuellem Missbrauch von Kindern beschäftigt und Jugendlichen, eine Charity-Auktion organisieren kann, weil die Leute so wussten, dass ich einen guten Zugang und gute Kontakte zur Kunstwelt und den Künstlern habe. Und da vergisst man, das ist ganz spannend, dass wir darüber reden können, weil man kann sich gar nicht vorstellen, wie viele Künstlerinnen und Künstler und Galeristen den ganzen Tag angefragt werden. Ja, also wie oft ein Judy Lübcke angefragt wird, ob er nicht was stiftet für alles Mögliche. Und das habe ich mir gut überlegt, aber da dieses Thema wirklich so relevant ist und Unterstützung braucht, habe ich eine Charity-Auktion für die organisiert. Und tatsächlich ist mir das Thema, also ich engagiere mich gerne, also dieses Thema nimmt mich persönlich so mit, dass ich irgendwas suchen musste, was ein bisschen neutraler ist, als bei denen jetzt irgendwie zum Beispiel ehrenamtlich zu arbeiten oder irgend sowas. Und ich dachte, ich besorge einfach Budget für Menschen, die das besser können als ich. Und so haben wir die erste Charity-Auktion sehr erfolgreich gemacht. Und manchmal ist es ja auch so, dass es nach hinten losgeht und die Bilder einfach nicht so gut ersteigert werden. Das hatte ich mir aber absichern lassen. Also ich hatte die richtigen Leute im Publikum sitzen, die eine Katastrophe verhindern. Das war mir sehr wichtig für die Künstler als auch für Dunkelziffer. Und dann wurde ich gefragt, ob ich zum 25-jährigen Bestehen nochmal was machen könnte. Und da habe ich überlegt, ich würde lieber eine Mappe machen, die heißt Art vor Dunkelziffer und 6 tolle, großartige Künstler fragen, ob sie dabei sind. Und das habe ich geschafft. Und wir haben eine Editionsmappe rausgebracht, die wirklich vom Preis, glaube ich, einfach jetzt teurer gemacht werden müsste, aber dabei bleibt. Und so haben wir die angeboten und verkauft. Aber es gibt auch noch welche. Also es ist eine Sammlung von 6 wirklich namhaften Künstlerinnen und Künstlern. Und es ist nur eine 25er Auflage. Und ja, damit bekommen die einfach immer so alle 2 Monate ein bisschen Geld.
Gibt es da zukünftige Projekte auch?
Tatsächlich haben wir da noch nicht drüber geredet, aber deren 30-jähriges Bestehen ist ja dann auch schon wieder in 2 Jahren. Und ich glaube, wir setzen das alle fort. Also ich wollte das jetzt auch nicht jährlich machen, weil es auch einfach anstrengend ist. Also auch so eine Mappe herzustellen in der Qualität ist wirklich auch viel Arbeit, dass man auch dahinter stehen kann. Und ich denke schon, dass ich dann zum 30-jährigen Jubiläum noch mal was mache, ja.
Dann bin ich dabei.
Ja, gut. Sehr gerne.
Und ich habe noch einen Punkt.
Sehr gern.
Ich recherchiere ja immer ganz gerne. Und du hast ja eben auch schon angesprochen, dass wir uns auf Clubhouse kennengelernt haben. Und da hattest du ja einen fantastischen Room mit dem Namen Kunstkomplizinnen.
Genau. Ja, es ist ein schönes Wort. Also den habe ich mit meiner Freundin Mohn Müller schön aus München gemacht. Und ich hatte mal einen sehr gut recherchierten und wahnsinnig schönen Artikel in der Madame von einer Journalistin, die heißt Nina Fischer-Käse. Vielen Dank nochmal, liebe Nina, dafür. Und ja, ich bin natürlich so auch nicht so richtig zu greifen, indem irgendwie macht sie eine Galerie, sammelt sie, ist sie Festivaldirektorin. Aber alles das hatte gemeinsam, dass ich für die Kunst brenne. Und die hat mich dann Kunstkomplizin genannt, was ich dachte, das ist mal richtig großartig.
Toller Name.
Ja, es ist wirklich. Und tatsächlich brauchen Künstler Komplizinnen. Also die brauchen Menschen, die sie auch im Stillen unterstützen, die ihren Namen fallen lassen, die vielleicht auch für sie sprechen, auch Vorschläge machen bei Galerien oder bei Museen oder aber einfach komplizenmäßig an ihrer Seite stehen. Und Mohn macht Ähnliches, was ich mache in München, und deswegen haben wir uns Kunstkomplizinnen genannt. Eine kurze Idee war auch, dass daraus ein Podcast entsteht, aber da gibt es ja jetzt schon genug großartige Podcasts zum Thema.
Und weißt du was?
Bitteschön.
Ihr seid ja beide Podcast-Stars hier in meinem kleinen Portfolio.
Ja, aber das hat Spaß gemacht am Anfang. Ich glaube, zum ersten Clubhaus hat mich Johann König eingeladen, es ging um Sammeln. Und dann waren wir einfach so früh dabei und dann ging das relativ schnell los und ich glaube, es hatte viel mit Einsamkeit zu tun. Also wir sprechen ja auch alle sehr gerne, hören uns gerne sprechen und tauschen uns aus und sehen uns viel und all das fiel weg. Und ja, da saß ich immer sonntags morgens um 11 und habe mich gefreut, dass Menschen, die ich schon so lange nicht mehr gesehen habe, wieder erschienen sind. Und es war, glaube ich, so ein bisschen auch so ein Ersatz für viele. Und ich fand es ganz schön.
Und ich finde es so schön, dass du hier heute meine Kunstkomplizin an meiner Seite bist, mich so schön abgeholt hast und wir Einblicke zu Bad Gastein gewonnen haben, zum Collector's Room, zu Art vor Dunkelziffer und zu deinem, ja, zu deinem ganzen Weg. Vielen, vielen lieben Dank, lieber Andrea, dass du ja mich heute begleitet hast.
Sehr, sehr gerne. Du weißt, es war mein erster Podcast. Ich wollte immer nicht so richtig, aber mit dir habe ich das sehr gerne gemacht und habe mich wohlgefühlt.
Haben wir uns gegenseitig an die Hand genommen.
Ja, das stimmt.
Danke dir.
Dankeschön.
Immer auf der Suche nach spannenden GesprächspartnerInnen, die euch und mir die Welt der Kunst entschlüsseln, reise ich quer durch Deutschland. Wenn du die Reisen von Die Leichtigkeit der Kunst unterstützen möchtest, dann freue ich mich sehr über deine Kulturpartnerschaft. Geht auch ganz einfach via paypal.me/Leichtigkeit der Kunst oder mit einer goldenen, silbernen oder bronzenen Mitgliedschaft über steadyhq.com/die Leichtigkeit der Kunst. Bedanken möchte ich mich von ganzem Herzen bei allen Hörenden, die bereits die ein oder andere Reise unterstützt haben. PS, ihr möchtet mehr über die Leichtigkeit der Kunst erfahren und mal einen Blick hinter die Kulisse werfen? Dann habe ich einen Tipp. Tragt euch in den Newsletter bei steadyhq.com/die Leichtigkeit der Kunst ein. Ihr habt Fragen, Anregungen und Feedback? Dann schickt mir gerne eine E-Mail an claudia@dieleichtigkeitderkunst.de. Und wenn ihr mögt, dann freue ich mich sehr über euer Like und eine Bewertung. Ihr möchtet weitere Informationen? Dann schaut auf meiner Website unter www.dieleichtigkeitderkunst.de. Und nun von Herzen Dank.